Wunderbar, dass ihr auch alle da seid. Ich bin total begeistert. Das ist mir gestern beim Fußballspiel wieder aufgefallen, dass ich begeistert bin von Jesus. Und das kann man auch sich leisten, auch wenn es manchmal den Leuten in unserem Land peinlich erscheint. Aber ich bin total begeistert von Jesus und deswegen stehe ich gerne hier vorne, sehr gerne. Ich möchte euch heute mitnehmen in einen ganz, ganz, ganz spannenden Augenblick der Weltgeschichte. Wohl der spannendste Augenblick, der je geschehen ist. Wir gehen zusammen zurück mal in das Jahr 31 nach Christus. Es ist dunkel. Aufgeregte Menschen rennen hin und her, mit Fackeln bewaffnet. Eine unglaubliche Spannung ist in der Luft. Soldaten rennen vor die Stadt in einen Garten namens Gethsemane und verhaften dort Jesus Christus von Nazareth. In einer wild aufgeregten Menge wird er zum Palast des Hohenpriesters Kaiphas geschleppt und dort wird eine Verhandlung gegen ihn eröffnet. Die Juden waren schon viele Jahre hinter ihm her. Er hatte 3 Jahre in Israel Erstaunliches getan und das Establishment war absolut sauer, verärgert. Sie wollten ihn umbringen. Er wurde vor diesen Rat gezerrt und mitten in der Nacht, man hat eiligst ganz viele falsche Zeugen aufgeboten, die beweisen sollten, dass Jesus ein Scharlatan ist. Ihr müsst euch das mal vorstellen, was für eine aufgebrachte Stimmung. Die Juden haben ganz nebenbei ihre eigenen Gesetze missachtet. Es durften nämlich in der Nacht keine Verhandlungen durchgeführt werden, schon gar keine Eilverhandlungen. Gerichtsverfahren mussten geordnet ablaufen und neutral. Und hier wurde alles daran gesetzt, diesem Mann dann garaus zu machen. Es geht um nichts weniger als um die Frage, bist du der Sohn Gottes? In Markus 14, Vers 60, da steht, und der hohe Priester stand auf in ihrer Mitte, nachdem die ganzen falschen Zeugen, die aufgeboten waren, sich alle widersprochen haben. Da stand er auf und trat in die Mitte und fragte Jesus, antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Das müsst ihr euch mal vorstellen, die ganze aufgebrachte Menge. Geifern, toben, johlen. Die einen sind besorgt, sind für Jesus, die anderen sind gegen ihn, wollen ihn am liebsten sofort umbringen. Komischerweise die Leute, die ein paar Tage vorher noch voller Begeisterung gejubelt haben. Aber so ist das nun mal mit einem Brexit und so ist es auch damals gewesen. Die Leute sind schnell begeistert, aber ob sie wirklich zu einer Sache stehen oder nicht, das ist noch gar nicht ausgekaspert. Und jetzt steht Jesus dann da und diese falschen Zeugen erzählen alle möglichen Geschichten. Und im Judentum ist es ganz wichtig, jemand wird verurteilt auf 2 oder 3 Zeugen hin. Ja? Es ist ganz wichtig, dass Zeugen da sind. Und im Wort Gottes steht in den 10 Geboten, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen gegeneinander. Ja, es ist eine ganz heilige Angelegenheit. Und trotzdem erdreisten sich Menschen, Jesus falscher Dinge zu bezichtigen. Und er steht einfach da und sagt nichts. Irgendwann heißt es dann, er aber schwieg. Wieder fragte ihn der hohe Priester und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Mir scheint es, dass Jesus die ganze Sache auf die Spitze getrieben hat. Er wollte, dass die Leute auf diesen Punkt hinkommen. Diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, ob er jetzt am Sabbat Kranke geheilt hat oder nicht, oder dieses oder jenes kleine Gesetz da übertreten habe angeblich oder nicht, das hat ihn überhaupt gar nicht interessiert. Die eigentliche Frage, um die es hier geht, ist, bist du der Sohn Gottes? Eigentlich ist es schon ein bisschen unverschämt, wenn man überlegt, dass Jesus 3 Jahre unter dem Volk gewirkt hat. Er hat gewaltige Zeichen und Wunder vollbracht, Kranke geheilt, Tote auferweckt. Er hat versucht, dem Volk Gottes ihren eigenen Gott wieder nahe zu bringen, ihnen zu erklären, wie der Vater im Himmel tatsächlich ist. Er wollte, dass sie gerettet werden. Der Name Jesus ist übrigens Programm. Jesus heißt, Jeschua wird retten. Gott wird retten. Das ist sein Ansinn gewesen. Und diese Leute sitzen jetzt da und versuchen ihn vor einem Gericht zu verurteilen, weil sie eigentlich schon beschlossen haben, sie wollen ihn umbringen. Seine Lehre war regelrecht umwerfend und total radikal. Aber sie wurden durch seine Taten immer wieder bestätigt. Und dennoch, und vielleicht auch gerade deswegen, wollten die religiösen Führer ihn loswerden. Er war ihnen ein Dorn im Auge. Auf die Frage vom Hohepriester, bist du der Sohn Gottes, antwortet Jesus, ich bin es. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es eine etwas merkwürdige Aussage ist? Ich bin es. Und dann kommt der nächste Satz, über den wollte ich jetzt nicht allzu viel reden. Mir geht es hier um dieses Ich bin es. Das ist eine unwahrscheinliche Frage vom Hohepriester und eine unwahrscheinliche Antwort. Warum? Der Hohepriester fragt, bist du ein Sohn? Und jetzt sagt er nicht den Namen Gottes, sondern des Hochgelobten. Der Name Gottes ist eigentlich Jahwe. Im Hebräischen werden ja keine Vokale geschrieben, da werden nur die Konsonanten geschrieben. Das heißt J-H-W-H, Jahwe wird es ausgesprochen, beziehungsweise meint man, dass es früher ausgesprochen wurde. Denn interessanterweise haben sich die Juden ein paar hundert Jahre vor Christus abgewöhnt, den Namen Gottes auszusprechen. Wahrscheinlich in einer falschen, kleinlichen, typisch menschlichen Auslegung von diesem Wort im 2. Mose 3, wo es heißt, im 2. Mose 20, Vers 7, wo es heißt, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Eigentlich hat Gott was ganz anderes damit gemeint. Er wollte eigentlich damit sagen, du sollst nicht sagen, Gott hat gesagt, wenn es gar nicht stimmt. In diesem Sinne. Aber wie das so ist mit Menschen, ja, die so kleinlich sind, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Angst vor Menschen, die gesetzlich sind. Ja, meistens sind nämlich die Jünger enger wie die Meister. Also diese Juden haben dann plötzlich gedacht, naja, um ja nicht aus Versehen, auch nur aus Versehen den Namen Gottes falsch anzuwenden, sprechen wir ihn gar nicht mehr aus. Das hat dann dazu geführt, dass im 17. Jahrhundert selbst die Juden nicht mehr wussten, wie dieses J-H-W-H eigentlich ausgesprochen wird. Da es ja schon Jahrhunderte und Tausende von Jahren gar nicht mehr ausgesprochen wurde. Eine sehr spannende Frage. Also er fragt hier, und deswegen haben die Juden sich angewöhnt, immer wenn im Bibeltext steht, und das sind immerhin im Alten Testament 6800 Stellen, ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, da steht 6800 Mal der Name Gottes und die Juden trauen sich nicht, diesen Namen auszusprechen. Und bei jeder Schriftlesung, an jedem Samstag in der Synagoge, hat man dann dieses Wort umschrieben. Entweder man hat Elohim gesagt, das heißt Gott, allgemein Gott, oder man hat Adonai gesagt, oder eben der Hochgelobte. Also das war die Tradition. Das heißt auf gut Deutsch, der Hohepriester hat gefragt, bist du der Sohn des Hochgelobten? Das heißt auf gut Deutsch, bist du der Sohn des Jahwe? So, was heißt denn eigentlich Jahwe? Diese Antwort auf diese Frage finden wir im 2. Mose 3. Da ist nämlich die Geschichte mit dem Dornbusch. Die Bibelkenner unter uns wissen es wahrscheinlich. Mose ist in der Wüste unterwegs, sieht einen Dornbusch brennen, der aber seltsamerweise nicht verbrennt und begegnet dort, als er dann neugierig näher tritt, Gott, der ihm sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Gott gibt Mose einen Auftrag, zum Volk hinzugehen und zu ihnen zu sprechen. Naja, und Mose fragt Gott dann eine ganz naheliegende Frage. Wie soll ich dich denn überhaupt vorstellen, wenn die mich fragen, welchen Namen hast du? Und Gott sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Der Ich Bin. Gott stellt sich so vor, ich bin, oder andere Übersetzungen sagen, ich bin da, oder ich bin der ich bin. Also es gibt verschiedene Auslegungen, ich will das gar nicht im Einzelnen kommentieren. Ich finde es unglaublich spannend, dass Gott sich vorstellt, sein Name ist ich bin, oder ich bin da. Jetzt müssen wir natürlich wissen, dass Namen im Alten Testament im Gegensatz zu heute eine wahnsinnig wichtige Bedeutung hatten. Der Name hat etwas über die Person ausgesagt. Es gab auch Namensänderungen. Denken wir mal an Jakob, nicht? Sein Name war Jakob und das hieß eigentlich Betrüger. Kein sehr schöner Name, nicht? Und das war in Jakobs Leben tatsächlich viele, viele Jahre auch Programm. Und später, als er sich dann mehr Gott zugewandt hat und Gott ihm intensiver begegnet ist, da wurde sein Name geändert in Israel. Auch eine sehr spannende Geschichte für sich, könnte ich den ganzen Abend drüber erzählen, lasse ich lieber hier bleiben. Also Namen sind wichtig und Gott stellt sich vor als der Ich bin da. Also hat der Hohepriester Jesus gefragt, bist du der Ich bin da, der Sohn des Ich bin da? Und Jesus antwortet, ich bin es. Ich bin es. Das heißt Jahwe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so bewusst gelesen habt, als er im Garten Gethsemane verhaftet wurde. Da wurde auch gefragt, bist du Jesus von Nazareth? Und da sagt er genau das Gleiche. Ich bin es. Das heißt, er sagt Jahwe. Und da ja der Name Jahwe heilig war, sind die Soldaten auf die Knie gefallen vor Schreck. Ja? Also ich finde immer wieder solche Details in der Bibel, ich bin total beeindruckt, mit welchem Wortwitz, mit welchem Wortspiel, mit welcher Präzision so diese Dialoge da so geschrieben werden. Und je mehr ich in diese Dinge einsteige, merke ich, die Bibel, das ist kein Zufallsprodukt. Das ist nicht von irgendwelchen netten Leuten zusammengeschrieben. Hier führt einer Regie, ein Autor im Hintergrund, der den Schreibern das aufs Herz gelegt hat, genau so zu schreiben. Und Jesus hat auch genau so gehandelt. Ich bin es. Das alleine ist schon der Hammer. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, da brach in diesem Saal, in diesem Ratssaal die Hölle los. Daraufhin haben die Juden, die Hohepriester, das Establishment, Jesus verurteilt, wegen angeblicher Gotteslästerung. Eigentlich sehr erstaunlich, weil er viele, viele Zeugen für seine Gottessohnschaft aufweisen kann, auf die ich jetzt gleich im Einzelnen eingehen möchte. Für die Priester war es klar, aber das hatte natürlich auch einen gewissen Hintergrund, warum sie so gehandelt haben. Die Frage, ob Jesus der Sohn Gottes ist, die beschäftigt im Grunde genommen alle, die damals da dabei waren, auch in der ganzen Wirkungszeit von Jesus Christus. Und ich möchte euch jetzt mal ein paar Zeugen aus dem Johannesevangelium vorstellen. Der erste wäre Johannes der Täufer. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Ich kannte ihn nicht, aber der, der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das sagt Johannes der Täufer, ein Prophet, wie es in Israel schon ewig nicht mehr gegeben hat. Das Volk ist in Scharen zu ihm gelaufen, hat sich im Jordan von ihm taufen lassen, waren tief beeindruckt von seinen Taten und von seinen Reden und von seinem Leben. Aber er hat immer wieder gesagt, ich bin nicht der Messias, der kommen soll. Der, der nach mir kommt, ist größer wie ich. Und jetzt sagt er, nach diesem Erlebnis, ein spirituelles Erlebnis, das ihn richtig umgehauen haben muss, und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Der nächste Zeuge ist Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Der Messias, das ist klar, das ist der Sohn Gottes, der kommen sollte, der das Volk retten und befreien und herausführen sollte. Und sie haben ganz klar erkannt, dieser Jesus von Nazareth ist der Messias. Ein ganz klares Zeugnis. Nebenbei ist es auch sehr schön, Von Simon Petrus wissen wir alle, von Andreas wissen wir kaum was. Ja? Aber ohne Andreas hätte es den Simon Petrus gar nicht gegeben. Das heißt für mich, ja, manch einer unter uns ist vielleicht eher ein Andreas, nicht unbedingt ein Simon Petrus. Aber auch ein Andreas ist wichtig. Er hat seinen Bruder zum Messias geführt. Wir müssen natürlich wissen, dass in dieser Zeit viele Messiasse aufgetreten sind. Es gab ein heilloses Chaos, gerade so 100 Jahre vor Christus, da ist alle naslang ein neuer Messias aufgetreten. Aber alle diese Messiasse hatten einen Makel. Ihre Taten haben sich nicht mit dem gedeckt, was sie da so erzählt haben. Sie hatten nicht diese Vollmacht, sie hatten nicht diese Weisheit der Lehre und sie haben schon gar keine Bestätigung aus anderen Quellen erfahren und sind dann am Ende auch echt umgebracht worden. Der nächste Zeuge ist Nathanael. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Nathanael war ganz offensichtlich ein frommer Jude. Und als er erkannt hat, dass Jesus nicht nur seinen Charakter sofort erkannt hat, das hätte ja auch gute Menschenkenntnis allein sein können, sondern sogar wusste, dass er unter diesem Feigenbaum sitzt oder gesessen hat, als er gerufen wurde, da wusste er ganz klar, das kann ihm ja keiner zugesteckt haben, das konnte er nicht wissen, also das muss der Sohn Gottes sein. Und Nathanael ist total ehrlich, das liebe ich ja im Übrigen, ja, diese Ehrlichkeit, das heißt ja nicht umsonst in der Bibel, die, die reinen Herzens sind, die werden Gott schauen. Also wer Vorbehalte hat, geheime Gedanken hat, der kann Gott nicht schauen. Funktioniert einfach nicht. Nathanael war nicht so ein Mann, er war ein Mann reinen Herzens. Und als er erkannt hat, dass dieser Jesus ihn schon gesehen hat, bevor er überhaupt losgelaufen ist, da hat er ohne Wenn und Aber gesagt: Du bist der Sohn Gottes und du bist der König Israels. Der nächste Zeuge, Nikodemus. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Nikodemus war ein Oberster, der gehörte eigentlich zum Establishment, aber er war einer der wenigen der Obersten, die Jesus beobachtet haben und geglaubt haben. Er hatte viele Fragen. Traurig ist nur, dass er sich nicht getraut hat, diese Fragen bei Tag zu stellen. Traurig ist, dass er sich auch nie, soweit man lesen kann in den Evangelien, sich vor dem Tod Jesu öffentlich zu ihm bekannt hat. Interessanterweise nach seinem Tod, da hat Nikodemus sich dann getraut, er hat dann dafür gesorgt, dass der Leichnam Jesu vernünftig beerdigt wird. Aber vorher ist er nur bei Nacht bei Jesus aufgeschlagen. Aber immerhin, er hat anerkannt, dass niemand solche Zeichen tun kann wie Jesus, außer wenn Gott mit ihm ist. Weitere Zeugen sind die Samariter. Ihr kennt vielleicht noch die Geschichte am Jakobsbrunnen, wo Jesus einer samaritanischen Frau begegnet und mit ihr spricht. Das Geheimnis an der Sache ist ja, dass die Juden und die Samariter sich nicht riechen konnten. Es gab riesige Spannungen und für die Juden waren Samariter ein minderwertiges Volk. Und Frauen ja sowieso in der Zeit. Und dass Jesus also mit einer samaritischen Frau spricht, das war schon eine Sensation. Und diese Frau erlebt, wie Jesus sie trotz ihrer vielen Verfehlungen, sie war 5-mal verheiratet, lebte im Ehebruch, was alles furchtbar schrecklich war für ganz fromme Leute. Und Jesus redet trotzdem mit ihr und er spricht wirklich liebevoll mit ihr. Trotz alledem offenbart ihr ihre Problematik und rät ihr, umzukehren und nicht mehr zu sündigen. Und daraufhin geht die Frau in ihre Stadt zurück und berichtet den Miteinwohnern, dass sie da draußen einen ganz erstaunlichen Typen kennengelernt hat, der ihr alles gesagt hat, was mit ihr los ist. Und daraufhin sind diese Männer und Frauen aus dieser Stadt zu Jesus nach draußen, zu dem Brunnen, haben mit ihm geredet und sagen dann an dieser Stelle: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Ein bisschen peinlich ist es schon, dass ausgerechnet die verachteten Samariter noch vor den Juden diese Tatsache erkennen und anerkennen. Ja, der nächste Zeuge ist schon auch gleich Simon Petrus, einer der Jünger, die ja mit Jesus einige Jahre unterwegs waren und ihn wirklich sehr intensiv kennengelernt haben. Und es gab dann irgendwann eine Krise, wo Jesus einfach auch Dinge gesagt hat, die schwer verdaulich waren. Das war einfach so. Jesus bringt Dinge auf den Punkt, das ist manchmal richtig unangenehm, der entlässt da keinen. Und da haben viele Jünger gesagt, wir wollen nicht mehr. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Und Simon Petrus antwortet, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Du bist der Heilige Gottes. Beim Simon kann man es ja noch verstehen, der ist sehr nah dran gewesen, aber bei anderen war es ja schon erstaunlich. Der nächste Zeuge ist der geheilte Blinde im Johannes 9, Vers 38. Da spricht er, ich glaube und ich bete an. Die Geschichte war so, dass Jesus einen Blinden geheilt hat, der von Geburt an blind war. Und die Pharisäer haben ihn dann vorzitiert, wollten wissen, wer es gewesen ist. Und eigentlich haben sie nicht, sie wollten eigentlich nicht die Geschichte wissen, sie wollten nicht von diesem schönen Wunder hören, sie wollten nicht zur Ehre Gottes irgendwie etwas zur Kenntnis nehmen, sie wollten eigentlich nur Argumente sammeln, um Jesus zu töten. Weil er vielleicht am Sabbat geheilt hat oder irgendeinen anderen Verstoß bei dieser Sache gemacht hat. Und die Geschichte ist so wunderbar, ich kann sie euch leider nicht ganz erzählen. Ihr müsst sie einfach mal lesen. Es ist so witzig, also am Anfang sagt er so, ja, ein Mann hat mich geheilt. Dann kommt die nächste Sequenz, ja, welcher Mann hat dich geheilt und was ist das? Und ja, der muss ja irgendwie ein Prophet sein. Ja, und dann haben die Juden ihm vorgeworfen, dass er ja keine Ahnung hat, also die Frommen, die religiösen Führer, dass er ja dumm ist, in Dummheit geboren ist und keine Ahnung hat von solchen Dingen und so weiter. Und so entwickelt sich das immer weiter und am Ende sagt er, niemand kann solche Dinge tun, es sei denn, er ist von Gott. Oder seht ihr das anders? Und da hat er die Pharisäer an einem ganz wunden Punkt getroffen und die haben ihn hochkant rausgeworfen. Aber danach ist Jesus ihm begegnet und er sprach, Herr, ich glaube und bete an. Die nächste Zeugin ist schon die Martha. Jesus spricht zu ihr, es ist so, der Lazarus ist gestorben, ihr Bruder. Jesus war weit weg und sie war schon ein bisschen traurig, dass Jesus nicht da war. Und Jesus kommt in die Stadt, nachdem er schon 2-3 Tage tot ist. Und dann geht sie auf ihn zu und sagt, wenn du da gewesen wärst, wäre Lazarus nicht gestorben. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Ich meine, abgesehen davon, dass sie seine Frage eigentlich nicht beantwortet, aber sie gibt eine sehr interessante Antwort. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Ein ganz klares Zeugnis, dass Martha genau das geglaubt hat. Und der letzte aus der Riege, selbst der Zweifler Thomas. Nach 8 Tagen waren seine Jünger, die Jünger von Jesus, abermals versammelt und Thomas war bei ihnen. kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also selbst der Thomas, den man so im Allgemeinen den ungläubigen Thomas nennt, konnte am Ende nicht anders, als das anzuerkennen. Vorher hat er seinen Mitjüngern noch erzählt, er glaubt nicht, dass Jesus auferstanden ist. Also es sei denn, er könnte die Nägelmale in den Händen sehen und die Wunde an seiner Seite, dann würde er glauben. Und Jesus geht auf das ein. Ich finde das wunderschön, dass Jesus da nicht drumherum macht und ihm vorwirft, er wäre so ungläubig. Er geht darauf ein und sagt ihm: Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Manchmal brauchen wir Menschen solche Aufforderungen, nicht? Es gibt manche unter uns, die sind so ein bisschen zögerlicher und zaudern da. Das ist nicht schlimm. Wenn das einfach so ist, dann ist es eben so. Du siehst ja, Jesus ist sogar mit Thomas klargekommen. Und so ist Thomas auch in diese Reihe von Zeugen eingegliedert worden. Eine Fülle von Zeugen haben zur damaligen Zeit bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es finden sich aber noch viel mehr Zeugnisse über Jesus und seine Gottessohnschaft. Da heißt es nämlich im Johannes 5, ich glaube, dafür haben wir keine Folie: Ich habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört und noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bei euch wohnen, denn ihr glaubt nicht dem, den er gesandt hat. Ihr sucht in der Schrift und ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Sie aber ist, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Also an dieser Stelle weist Jesus darauf hin, dass es noch viel mehr Zeugen gibt, nämlich erstens die Werke, die er getan hat. Wie wir ja schon festgestellt haben, haben zwei ganz unterschiedliche Männer klar zum Ausdruck gebracht, dass niemand solche Dinge tun kann, es sei denn, er wäre von Gott. Das eine ist Nikodemus, der Oberste, einer der führenden, ja, ich will mal sagen, Kirchenfürsten. Und der Blinde, ein Mann aus dem einfachen Volk. Auch das finde ich so nett, dass Gott in der Bibel auf solche Dinge achtet. Es sind nicht nur die Akademiker, die haben fast sogar noch eher Schwierigkeiten, wie man sieht, dass Nikodemus ja eben nur im Dunkeln zu Jesus sich getraut hat. Es sind auch die ganz einfachen Leute, die ganz klar erkennen, wer nicht von Gott ist, kann solche Wunder nicht tun. Also zeugen die Werke davon, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes sein muss. Das ist ja genau der Unterschied zu den anderen Messiasen, die da in der Zeit davor unterwegs waren. Die konnten solche Taten nicht vorzeigen. Das nächste Zeugnis, auf das Jesus hinweist, das ist die Schrift selber, die von ihm zeugt. Jesus weist darauf hin, dass zum Beispiel im 5. Mose 18 steht: Ich will euch einen Propheten wie dich, Mose, erwecken aus deinen Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. Ich will euch einen Propheten wie dich, Mose, erwecken aus euren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Und er wird alles zu euch reden, was ich ihm gebieten werde. Genau das hat Jesus getan. Also dieses Bibelwort ist wortwörtlich erfüllt worden. Das ist nur eine einzige Bibelstelle, die ich hier jetzt zitieren kann. Ich erschlage euch ja sowieso schon mit Bibelstellen. Aber es gibt hunderte von Bibelstellen im Alten Testament, die ganz klar darauf hindeuten, dass ein Messias kommen wird, wie er leben wird, wie er leiden wird, wie er sterben wird, bis in alle möglichen Details. Die Schrift selber zeugt von Jesus und seinem Kommen. Und ein letztes Zeugnis, was natürlich auch gewaltig ist, Gott selber gibt Zeugnis seinem Sohn, indem er ihm auf der einen Seite bestätigt, nämlich indem die Taten, die er tut, gelingen, indem er ihm Dinge tun lässt, die wirklich vollkommen außergewöhnlich sind, aber auch wortwörtlich in Johannes 12, Vers 28, da heißt es, da kam eine Stimme und die sprach, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Im Matthäus-Evangelium steht da, dies ist mein geliebter Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn. Also Gott selber gibt Zeugnis. Das ganze Johannes-Evangelium ist im Grunde genommen geschrieben, damit wir, die Leser, zu dem gleichen Schluss kommen, wie die Menschen damals, wie viele damals. Da heißt es nämlich, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das ist das eigentliche Ziel vom gesamten Johannesevangelium. Alles aufzuführen, was uns überzeugen soll, was uns beweisen soll, dass Jesus der Sohn Gottes ist. An dieser Stelle möchte ich eine kleine Geschichte einfügen, damit es nicht so dröge ist. Als jung bekehrt habe ich in Ostfriesland einen älteren Herrn kennengelernt. Der war irgendeine Größe in der Petrochemie, irgendein Topmanager und ist regelmäßig in die Sowjetunion gereist. Und er hat immer, wenn er hingefahren ist, hat er immer Bibeln rübergeschmuggelt und Hilfsgüter, zum Beispiel Hörgeräte, weil die Kommunisten haben die Christen in der Zeit extrem stark unter Druck gesetzt und verfolgt. Niemand durfte Gottesdienste besuchen, nur alte Leute und denen hat man vorher die Hörgeräte weggenommen. Jo, so saßen dann also immer alte Leute im Gottesdienst und westliche Beobachter, auch aus großen Kirchen der Deutschen Evangelischen Landeskirche, saßen da und meinten, es ist doch hier alles in Ordnung, die Leute dürfen doch einen Gottesdienst besuchen. Dass die Hälfte nichts mehr hören konnte, weil man ihnen die Hörgeräte geklaut hat, das war natürlich keinem klar. Ein bisschen naiv, aber ich habe mich damals auch furchtbar aufgeregt, aber gut. Jedenfalls hat er den lieben Geschwistern da immer wieder Bibeln rübergebracht und Hörgeräte. Und auf dem Rückweg hat er dann immer wichtige Dokumente zurückgeschmuggelt aus der Untergrundkirche oder zum Beispiel von Sacharow Schriften aus dem Gulag, aus dem KZ rausgeschmuggelt worden. Die hat er dann in den Westen gebracht und solche Scherze. Also das war schon eine Granate von Typ. Und nun, er war in Moskau mal wieder unterwegs und die Russen hatten damals, das gab ein Anti-Religionsministerium, ja, es gab also richtig staatliche Organe, die also fest daran gearbeitet haben, dass Religion und vor allen Dingen aber auch Christentum sich nicht ausbreitet. Und die hatten so ein Spielchen, die haben Live-Sendungen geschaltet im Fernsehen, da hat man immer so hochkarätige Leute aus dem Westen eingeladen und einen hochkarätigen Wissenschaftler, einen natürlich linientreuen Wissenschaftler, oft vom KGB, ihm dann gegenübergesetzt und dann war eine Diskussionsrunde angesagt. Man wollte also mit diesen Diskussionen beweisen, dass die Kapitalisten und die Westler alle primitiv und dumm sind. Nun gut, und dann hatten sie ihn eingeladen und das ging dann so, es wurden erstmal 5 Themengebiete vorgestellt und der Mann vom KGB, der durfte also das Thema aussuchen und wählte dann Geschichte. Und er durfte die Fragestellung dann präsentieren, über was jetzt diskutiert werden soll. Und dann hat er plötzlich gesagt, okay, er möchte jetzt mal darüber diskutieren, warum die Zahl der Christen in der Sowjetunion immer größer wird, obwohl es doch ein Anti-Religionsministerium gibt und heftige Anstrengungen unternommen werden, um all das zu unterbinden. Plötzlich war der Bildschirm schwarz und die Live-Schaltung war im Eimer und die Sendung war abgebrochen. Ich will damit sagen, auch die Kommunisten haben sich damit auseinandersetzen müssen, wer war Jesus Christus? Und seine Frage, die er da gestellt hat, war noch ein bisschen präziser. Und zwar hat er gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass ein Mann namens Jesus Christus 2000 Jahre Weltgeschichte so dermaßen auf den Kopf gestellt hat. Wie kann das sein? Das passt doch überhaupt nicht zu dem ganzen kommunistischen Gedankengebilde. Und das war die eigentliche Frage. Wie kann es sein, dass ein Mann so eine Randale verursacht und so viel auslöst? Die Bibel ist immerhin das meistgedruckteste Buch auf der Welt. Ja? Und das Christentum ist die schnellst wachsende Bewegung der ganzen Geschichte. Die meisten, gut, wir fühlen uns hier in Deutschland ein bisschen minder bemittelt, das mag auch so sein, aber dennoch ist es so, dass die Missionsforschung ganz klar sagt, dass die Zahl der Christen exorbitant steigt. Und gerade auch in Ländern, wo viel Not ist, jetzt zum Beispiel in Syrien, gibt es viele, viele Menschen, die sich zum Glauben an Jesus Christus hinwenden. Im Iran ist unwahrscheinlich viel los, obwohl es die Menschen echt zum Teil das Leben kostet. In China ist eine Wahnsinnsentwicklung unter Christen im Gange. Das wird natürlich alles nicht so publiziert, aber es ist Tatsache, dass die Zahl der Christen schon enorm zunimmt. Ja, ich habe schon am Anfang gesagt, die Kardinalfrage ist, bist du der Sohn Gottes? Bist du der Sohn des Ich Bin? Oder ist Jesus nur ein Scharlatan gewesen? Oder vielleicht ein Sozialrevoluzzer, wie manche das so ein bisschen romantisch sehen wollen? Oder war er einfach nur ein guter Mensch? Was war Jesus denn nun eigentlich? Die Frage stellt sich auch dir und mir heute. Ich sag mal, ein Mensch, der von sich sagt, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich, der muss entweder ein Lügner sein oder er sagt wirklich die Wahrheit. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Eine unwahrscheinlich steile Aussage. Eine Aussage, die so steil ist, dass sogar manche Jünger gezuckt haben und Jesus verlassen haben. Ich meine, erklär du mal deinem muslimischen Nachbarn, dass Jesus gesagt hat, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Da wird es schon heiß, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Schiss. Ja? Ich würde mich das nicht so trauen, das so knallhart zu sagen. Wer die Frage beantwortet, Jesus ist der Sohn Gottes, der muss mit Widerstand rechnen. Der muss sich wirklich im Klaren sein, er wird echt Ärger kriegen. Ja? Bei uns wird es nicht gleich das Leben kosten, aber es kann dich schon, wenn du jetzt zum Beispiel Wissenschaftler bist, deine Reputation kosten. Es kann bedeuten, dass die Leute sagen, der ist blöd. Ja? Du wirst ganz schnell in eine dumme Ecke gestellt. Wenn ihr euch mal anschaut, wie in deutschen Medien Christen dargestellt werden, das ist schon manchmal Hanebüchen. Ja? Ich habe manchmal das Gefühl, in so Talkrunden laden die immer irgendwelche Schlappis ein, Leute, die sich nicht so gut ausdrücken können. Und so ähnlich wie das damals in Russland war, die werden dann niedergemacht. Ja? Flotte Christen, die was drauf haben, die ein bisschen Wortwitz haben, die werden nie eingeladen. Fast nie. Einmal saß ich mit meiner Petra vor dem Fernsehen, da war Deutscher Kirchentag, da ging es um eine Diskussion, ging es um Glaube oder Atheismus. Und der Hammer war, da hatten sie den Jürgen Werth vom Evangeliumsrundfunk eingeladen. Und das ist nun mal ein Mann, der konnte reden. Ja? Der hat den ordentlich Zunder gegeben. Und das war dann schon witzig. Da haben sie den dann versucht, dann, also als sie gemerkt haben, oh, den können wir nicht so bremsen und der ist zu schlau. Der hat richtig gute Argumente. Da kam zum Beispiel ein Atheist auf die Bühne gestürmt und meinte, man müsste das alles verbieten, von Steuergeldern da Kirchentage zu veranstalten und er wäre Atheist und bla bla bla. Und dann hat er ganz trocken gesagt, naja gut, wenn Sie Atheist sind, das respektiere ich, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist ein guter Glaube zum Leben, aber vielleicht ein schlechter zum Sterben. Und im Übrigen würde er ihm leid tun, weil er als Christ hätte einen lebendigen Gott auf seiner Seite, er hätte eine Stärke im Rücken, das hätte ihm immer gut getan und er ist sehr dankbar, Christ sein zu dürfen und diesem Jesus von Nazareth nachfolgen zu dürfen. Und die haben ihn ständig unterbrochen, der musste immer zu kämpfen und dann sagen sie, das ist ja merkwürdig, sie lassen die größten Flaschen hier reden, aber mich, ja, mich müssen sie dauernd unterbrechen, ich will auch mal zu Ende reden, ja. Also so ging es da zur Sache und wir saßen vom Fernsehen und haben gesagt, jawohl, mehr davon, ja, gib ihnen die Kante, ja. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, müssen wir echt mit dem Widerstand rechnen. Wenn wir uns zu ihm bekennen, dann müssen wir auch Konsequenzen ziehen. Wir müssen ihm nachfolgen. Vielleicht müssen wir uns dann hinten anstellen nach dem Motto, er aber muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. So eine christliche Diät, nicht? Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Wer natürlich lieber seine eigenen Ziele verfolgen will, so wie das religiöse Establishment seiner Zeit, der muss ihn konsequenterweise auch ablehnen. Also wenn du nicht für Jesus bist, bleibt da eigentlich nichts anderes übrig, dann musst du gegen ihn sein. Da gibt es keine Grauzone. Entweder du glaubst es, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er für deine Sünden gestorben ist, für dich auferstanden ist, dass er lebt und zur Rechten Gottes sitzt, oder du glaubst es nicht. Ich meine, wenn es nicht wäre, dann würden wir Christen auf gut Deutsch gesagt ja alle einer fixen Idee nachrennen. Aber keine Panik. Ich habe erlebt, dass Jesus lebt. Gott sei Dank muss ich und müsst ihr Jesus nicht beweisen. Wir müssen nicht beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Wir müssen nicht beweisen, dass er zu Rechten Gottes sitzt, dass er lebt. Wir sind nur seine Zeugen. Wir können nur bezeugen, was wir mit ihm erlebt haben. Ja? Die Frage, ob er lebt, muss jeder persönlich diesem Jesus Christus selber stellen. Und er, wenn er die Frage ehrlich stellt, nicht rhetorisch wie die Juden im Hohen Rat, ja, sondern wirklich ehrlich wie Nathanael, dann wird er auch eine Antwort kriegen. Ich persönlich, ich habe ja meine Geschichte schon mal hier erzählt, habe auf diese Fragen so eindeutige Antworten gekriegt, so unglaubliche Antworten, dass ich gesagt habe, ich brauche mehr Glauben, um an Zufall zu glauben, als an diesen Jesus Christus zu glauben. Und da habe ich mich entschieden, Jesus ist der Sohn Gottes, der für mich gekommen ist, für mich gestorben ist, für mich auferstanden ist, für mich lebt, für mich da ist. Er ist der Ich bin da, ein wunderbarer Name, ich bin da, er ist immer da, ich kann mich immer auf ihn verlassen. Und das habe ich erlebt, 40 Jahre jetzt mittlerweile schon. Und ich kann sagen, kein einziger Tag war so, dass ich nicht das Gefühl hatte, er wäre da, nicht da. Es war nicht immer leicht. Ich bin auch richtig durch den Kakao. Aber er war immer da. Und ich wünsche euch, dass ihr zu dem gleichen Schluss gekommen seid. Und wenn nicht, dass ihr euch dann auf den Weg macht. Und wenn ihr auf dem Weg seid, dann wisst ihr jetzt vielleicht ein paar mehr Antworten für Menschen, die sich ernsthaft fragen. Was ist Jesus nun? Ist er der Sohn Gottes? Amen. Viel Spaß beim Umsetzen.